das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Seid willkommen zu unserem heutigen Info. Etwas verspätet, ihr habt sicherlich schon lange drauf gewartet. Ich komme zunächst mal zu unserer Themenübersicht, zu dem, was wir heute geplant haben. Also ganz am Anfang kommen wieder Kurzmeldungen, mal mehreres. Danach zu unserem ersten Bericht. Dieser Bericht geht um den Prozess gegen, oder beziehungsweise der Prozess des Gündlinger Frauenhändlers, den er gegen Tete Femme wegen Rufmord geführt hat. Danach kommt ein Bericht zu dem geplanten Ausländergesetz, das morgen im Bundestag in zweiter Lesung verabschiedet werden soll. Danach haben wir einen Bericht mit einem Interview zusammen über die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel in Freiburg. Und zwar geht es da um eine Umfrage, die die Gewerkschaft HBV durchgeführt hat. Danach haben wir ein Telefoninterview mit einem Vertreter der Initiative gegen Atomtod aus Mannheim. Und zwar geht es in diesem Interview um Atomtransporte in der BRD. Dann gegen Ende der Sendung haben wir einen Beitrag unserer Internationalismusredaktion zu den Wahlen in Peru am 8. April. Dort wurde ja ein Präsident gewählt, das heißt, er ist noch nicht gewählt, sondern es war nur der erste Wahlgang, weil noch keiner die absolute Mehrheit erreicht hatte. Es wird also jetzt, glaube ich, Anfang Juni ein zweiter Wahlgang stattfinden. Zum Schluss noch eine kurze Meldung zum Regierungswechsel in Nicaragua und wie immer unsere Veranstaltungshinweise. So, und jetzt muss ich noch nachtragen. Wie immer, unsere Nummer hier im Studio lautet 31028 mit der Freiburger Vorwahl 0761. Wenn ihr uns hier im Studio anrufen wollt, und um Kritik oder anderes anzubringen. Und im Studio sind heute Martina, Ricarda und Bernhard. So, jetzt kommen wir gleich mal zu unseren Kurzmeldungen.
Das Hamburger Amtsgericht hat einen Mann zu einer Geldstrafe von 100 D-Mark verurteilt, weil er Nazi-Parolen wie Sieg Heil und Türken raus mit Lackfarbe übertüncht hatte. Das Gericht kam zu der Auffassung, dass solche faschistischen Schmierereien zwar unerträglich seien, aber die faschistischen Parolen zu übersprühen, stellt in dessen Augen jedoch den Tatbestand einer Sachbeschädigung dar.
Trotz weltweiten Bemühungen um Abrüstung und dem Verschwinden alter Feindbilder hat die Bundesregierung die Entwicklung und Vorserie einer neuen Killerwaffe, G11, Gewehr von Heckler & Koch, zu 100% finanziert. Die Kosten hierfür betragen über 144 Millionen DM. Das G11, das teuerste und präziseste Tötungsgerät aller Zeiten sein wird und in den 90er Jahren auf fast allen Kriegsschauplätzen dank der BRD zu finden sein wird, kostet die genannte Summe. Die Serienfertigung dieser Waffe soll bis 1991 in Oberndorf aufgenommen werden.
Das britische Parlament hat die Forschung an menschlichen Embryos bis 14 Tage nach der Empfängnis jetzt per Gesetz erlaubt. Über Embryonenforschung und neue Abtreibungsfristen, zurzeit ist eine Abtreibung bis zur 28. Woche erlaubt, wird in Großbritannien seit langem heftig diskutiert. Schärfster Gegner von späten Abtreibungen ist die Gesellschaft zum Schutz von ungeborenen Kindern. Sie verschickte an alle 650 Abgeordnete des Unterhauses Plastikföten.
Morgen findet im Bundestag die zweite Lesung des Entwurfs zum neuen Ausländergesetz statt. Gegen diesen Entwurf von Innenminister Schäuble haben bereits eine Reihe von Organisationen Kritik angemeldet oder den Entwurf ganz abgelehnt. Unter anderem die Gewerkschaften, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die SPD und die Grünen, der Vertreter des Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, Amnesty International, Terre des Hommes und natürlich zahllose Ausländerinitiativen. Diese Aufzählung klingt zwar lang, doch ist leider davon auszugehen, dass dieser Protest bzw. diese Kritik noch lange nicht ausreicht, um das Gesetz mindestens in dieser Form noch zu verhindern. Jetzt noch einmal zu den Hauptkritikpunkten an diesem Gesetz. Die BRD schottet sich für Flüchtlinge, besonders aus Ländern der sogenannten Dritten Welt, mit diesem Gesetz weiter ab. Die Einreisebestimmungen werden verschärft. Fluggesellschaften werden zum Beispiel dazu verpflichtet, polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Von den weltweit ca. 30 Millionen Flüchtlingen, davon 15 Millionen Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes auf der Flucht sind und 15 Millionen, die außerhalb ihres eigenen Landes Schutz suchen, hat die BRD 1989 nur 121.000 nach Angaben des Hochkommissars für Flüchtlingswesen der UNO aufgenommen. Die viel gepriesenen aufenthaltsrechtlichen Verbesserungen sind tatsächlich nur eine Festschreibung des bestehenden Unrechtszustandes oder sie bedeuten sogar eine Verschlechterung. Einen Rechtsanspruch auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis gibt es zum Beispiel frühestens erst nach 8 Jahren Aufenthalt in der BRD und ist darüber hinaus an zahlreiche Bedingungen geknüpft, zum Beispiel das Vorhandensein von ausreichendem Wohnraum, was immer das heißen mag. Der Familiennachzug wird ebenfalls an viele, nur schwer zu erfüllende Bedingungen geknüpft. Kinder dürfen in Zukunft zum Beispiel nur noch bis zum 16. Lebensjahr nachziehen und das auch nur, wenn beide Elternteile hier leben. Das Rotationsprinzip von ausländischen Arbeiterinnen wird eingeführt. Ausländerinnen, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben, bekommen auch nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis und müssen nach Ablauf dieser Erlaubnis die BRD wieder verlassen. Aus der Schweiz kennen wir dieses Prinzip ja schon. Die Einbürgerung bleibt für die meisten Ausländerinnen eine unüberwindbare Hürde. Erleichtert wird sie lediglich für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren, wobei nicht so klar ist, worin diese Erleichterung bestehen soll. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist auch in Zukunft ausgeschlossen. Die Ausweisung von Ausländerinnen wird erleichtert. Bei Sozialhilfe, Bezug, Obdachlosigkeit, Auch bei schon geringfügigen Gesetzesverstößen droht die Ausweisung. Um in Zukunft Alleingänge von liberaleren Bundesländern zu verhindern, werden die Befugnisse des Bundesinnenministers erweitert. Was die deutsche Abschiebepraxis zum Beispiel für Flüchtlinge bedeutet, ist ja in der Vergangenheit schon deutlich geworden. Dass Ausländerinnen in keiner Weise Anspruch auf Datenschutz bekommen, versteht sich bei der allgemeinen Rechtslosigkeit dieser Menschen fast schon von selbst. Der Datensammelwut von Ausländerbehörden sind keinerlei Grenzen gesetzt. Im Prinzip bringt dieses Gesetz also nichts Neues. Lediglich die alte Politik der Diskriminierung und Ausgrenzung wird noch einmal neu festgeschrieben. Dass dabei neue soziale Konflikte vorprogrammiert sind, ist wohl auch den Machern des Gesetzes klar. Darum geben sie den Ausländerinnen möglichst kein einziges klar definiertes Recht. Die vielen Kann-Bestimmungen des Gesetzes sprechen dafür sich, während sich die Ausländerbehörden bei jedem kleinen Zugeständnis eine sogenannte Generalklausel vorbehalten. Bei Beeinträchtigung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland und so weiter, wie es dann immer heißt, kann dann jedes zugestandene Recht wieder zurückgenommen werden. Die Bundesregierung hat es mit dem Gesetz ganz eilig. Nach der Verabschiedung morgen im Bundestag soll das Gesetz am 11. Mai den Bundesrat passieren. Das ist genau 2 Tage vor der Wahl in Niedersachsen. Diese Wahl könnte ja die Machtverhältnisse im Bundesrat noch verändern. Die Bundesregierung möchte das Gesetz aber auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode über die Bühne bringen, denn schließlich möchte sie ihren rechten und rechtsradikalen Wählern und Wählerinnen gegenüber im kommenden Bundestagswahlkampf Erfolge vorweisen. Was kann Mann oder Frau gegen dieses Gesetz und die ausländerfeindliche Politik tun? Der französische Soziologe Pierre Bourdieu meinte dazu in einem Interview mit der Taz: Die Linke muss sich zunächst einmal von ihrer Neigung befreien, sich mit humanistischem Blabla zufrieden zu geben oder, in meinen Augen noch schlimmer, mit der bloßen antirassistischen Anklage. Denn damit betritt sie das Gebiet individueller, fast psychologischer Begründungen, was dazu führt, dass moralisiert wird, wo Politik gemacht werden muss. Eine Demagogie, die den Rassismus verwendet, um sich im Tadeln zu gefallen, ist kaum besser als die Demagogie der Rechten, die den Rassismus für ihre Zwecke nutzt. Um was es doch letzten Endes geht, ist die Solidarität. Aber die Grundlage der Solidarität ist immer national, wenn nicht nationalistisch, was man heute gut beobachten kann, wenn man beobachtet, wie die DDR von den Westdeutschen behandelt wird. Schon jenes Minimum an Solidarität mit den Armen und Entwurzelten, das der Nationalstaat garantieren soll, zerbricht, wenn die Beherrschten die Gestalt des Ausländers annehmen. Die Linke muss jetzt nicht nur die Integration vorantreiben, das wäre schon mal nicht schlecht, sondern muss auch eine bedingungslose Solidarität, die nur durch einen neuen Internationalismus zu begründen ist oder, wenn man das vorzieht, durch eine neue Weltwirtschaftsordnung. Obwohl der Soziologe Bourdieu mit Blick auf die Linke in Frankreich sagte, trifft es sicherlich auch auf die Diskussionen um die Ausländerpolitik in der BRD zu. Am Freitag übrigens, dem 27.04., also jetzt am kommenden Freitag, findet noch eine Großdemonstration gegen das Ausländergesetz in Bonn statt. Diese Demonstration beginnt um 11.30 Uhr auf dem Münsterplatz in Bonn. Und die Abschlusskundgebung ist um 13 Uhr. Ob da Leute aus Freiburg Fahrgelegenheiten zu dieser Demonstration organisieren, konnten wir bis zur Sendung nicht rausbekommen. Falls da jemand noch was organisiert, kann er oder sie ja hier mal noch im Studio anrufen. Die Nummer 31028 ist ja bekannt.
Heute Morgen um 10 Uhr fand im Freiburger Landgericht der Prozess des Gündlinger Frauenhändlers Watzko gegen die Freiburger Frauengruppe Terre de Femmes statt. Watzko, als Betreiber der sogenannten Tropical Partner Vermittlung in Gündlingen, hatte die Frauen wegen Beleidigung und Rufmord angeklagt, weil sie mittels Flugblättern über seine Tätigkeit als Frauenhändler informiert hatten. Wie nicht anders erwartet und trotz der eindeutigen Parteinahme der Badischen Zeitung für den Gündlinger verlief der Prozess für die Frauen von Terre de Femmes bestens. Das endgültige Ergebnis wird zwar definitiv erst Mitte Juni vorliegen, aber so Sonja von Terre de Femmes.
Es war kein Zweifel, dass er mit seiner Klage Unterlassung, ihn Frauenhändler zu nennen, nicht durchkommt. Nicht? Also der Richter hat sich da wirklich ganz auf unsere Argumentation eingestellt. Dann ging es eben genau um die Besonderheit, dass es eben kein Heiratsvermittler im Normalen ist, wenn er doch ganz speziell Brasilianerinnen anbietet und auch nicht quer durch alle Altersstufen, sondern wirklich nur von 20 bis 30 so ungefähr. Also auch wie er das anpreist, das wurde alles im Gericht nochmal dargestellt, dass er sehr wohl Exotik verkauft. Und das Geschäft und der Begriff Händler nun mal zusammengehören.
Circa 50 Leute hatten dem Prozess heute zugeschaut. Die Stimmung war gut.
War voll. Waren viele Frauen da, waren auch einige Herren da. Wir vermuten, dass es Kollegen waren, die sich mal informieren wollten, wie im Moment die aktuelle Situation ist, ne? Und für uns ist es insofern sehr ermutigend, als wir in Bezug auf Anzeigen jetzt auch wirklich weitermachen können, ohne uns ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen.
Ja. Es sieht nun nicht so aus, als ob Heiratsvermittler Watzko in die zweite Instanz gehen wird. Er wird seine Konsequenzen aus der Sache ziehen müssen. Die Terre de Femmes-Frauen hingegen haben erst einmal Grund zum Feiern, denn durch diesen Prozess ist den Frauen mehr Aufmerksamkeit zuteil geworden, was dann auch eine wesentliche Unterstützung der bundesweiten Kampagne bedeutet. Die Badische Zeitung jedoch schien nach dem Artikel vom Samstag sich nicht mehr allzu sehr für die Auseinandersetzung zu interessieren. Zumindest folgte sie nicht der Einladung von Terre de Femmes zu der Pressekonferenz heute nach dem Prozess.
So, jetzt kommen wir erstmal zu unserem Bericht zu den Wahlen in Peru. Ihr habt schon gemerkt, unsere Tagesordnung hier oder unser Themenplan ist etwas durcheinander geraten. Aber ich glaube, das macht erstmal nichts. Jetzt also zu dem Bericht über Peru.
Am 8. April fanden in Peru Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Dazu sollte in der gestrigen Sendung von Radio International ganz zum Schluss noch ein kurzer Beitrag kommen, der aber wegen einer Diskussion, die sich mit Hörern der Sendung entwickelte, nicht mehr gesendet werden konnte. Nun also kurz zur Präsidentschaftswahl in Peru, doch zunächst ganz allgemein zum Wahlvorgang. Von der Kommunistischen Partei Perus oder Leuchtender Pfad, dem Sendero Luminoso, wurde zum Boykott der Wahlen aufgerufen. In Peru herrscht Wahlpflicht. Ohne den entsprechenden Stempel, der beim Wählen in den Pass gedruckt wird, ist es ziemlich unmöglich, in irgendeiner Form mit staatlichen Institutionen in Kontakt zu treten. Das heißt zum Beispiel, dass keinerlei Sozialhilfe, so es sie überhaupt gibt, in Anspruch genommen werden kann, dass Mensch bei Routinekontrollen einfach festgenommen werden kann und so weiter. Auch ein offizielles Arbeitsverhältnis kann ohne den Wahlvermerk nur unter dem Risiko staatlicher Repression eingegangen werden. Trotzdem wird die Wahlbeteiligung in den ländlichen Gebieten auf nur 25% geschätzt. und wohlweislich werden auch nie Gesamtstatistiken veröffentlicht, sondern immer nur die Ergebnisse einzelner Wahlkreise, soweit dies nur zum wahren Stellenwert dieser Wahlen am 8. April, die ein überraschendes Ergebnis brachten. Kein Kandidat konnte die erforderliche Mehrheit der Stimmen erzielen. Der aussichtsreichste Kandidat, der bislang nur als Schriftsteller bekannte Mario Vargas Llosa, Kandidat des konservativen Bündnisses Fredemo, muss sich nun in einer Stichwahl mit einem aus dem Schatten aufgetauchten Rivalen messen, dem Peruaner-Japaner Fujimori. Fujimori, Sohn japanischer Einwanderer, war bis vor wenigen Wochen nicht nur hier, sondern auch in Peru völlig unbekannt. Wir befragten einen Peruaner, der seit einigen Jahren in der BRD lebt, wie so etwas passieren kann, wie es möglich ist, dass ein völlig Unbekannter derart gut abschneiden kann.
Ja, das ist ganz deutlich eine Folge von unserer sozialen Struktur. Ne? In Peru gibt es, in der Oberschicht gibt es zwei bekannte Gruppen. Eine von diesen Oberschichten, sie haben seine Geschäfte mit, insbesondere mit USA, mit den großen Banken und die großen finanziellen Geschäfte. Mhm. Und die andere ist die Unternehmer oder Landbesitzer, dass sie arbeiten zusammen stark mit dem Staatsapparat. Ja? Mhm. Das bedeutet, wenn der Staatsapparat hat eine wirtschaftliche Rolle, zum Beispiel in einer Diktatur, sie machen mit. Ne? Mhm. Und dann kommt die sogenannte Nationalbourgeoisie, das sind die mittleren Unternehmen, das sind Leute, die sie wackeln hin und her. Dann kommen die, die Beamten oder Professionellen. Und dann ja kommen die Arbeiter, Bauer und arme Volk. Ne? Und diese zwei Sektoren von der oberen Schicht, sie haben immer in der Regierung alternativ gewechselt. Ne? Und dieses Mal, die Fredemo mit Vargas Llosa, das waren Vertreter von einer von diesen Fraktionen. Und die andere Fraktion hatte keine deutlichen Vertreter. Ne? Sie wollten zum Beispiel mit Alfonso Barrantes und einen Teil der offiziellen Linke als politische Vertreter zu haben. Aber die Vereinigte Linke waren in einer totalen Katastrophe. Ne? Mhm. Und deswegen, sie hatten keine deutlichen politischen Vertreter. Und in diesem Rahmen ist diese Fujimori gekommen. Mhm. Und natürlich, wichtig ist nicht das Person Fujimori, sondern welche politische Kräfte sind hinter diese Menschen. Ne? Mhm. Und warum? Ja, das ist, was die Kandidaten oder die Parteien oder die Mächtigen präsentieren als Auswahl. Aber was macht die Leute? Warum sie könnten Fujimori wählen? Zuerst, weil sie haben keine Vertrauen mehr in die großen Parteien oder in die etablierte Partei. Das ist sie sollen wählen und wählen, ja, was gibt es und fertig. Ne? Das Zweite, die Entscheidungen kommen stark verbunden mit dieser Spielregel. Ja, unsere soziale Struktur hat Spielregel für eine Wahlkampagne und die Leute machen mit. Ne? Und hier zum Beispiel in Deutschland sagen, eine Strafstimme, ne? Gegen APRA oder gegen Vargas Llosa und so weiter. Aber was steckt immer hinter diese Haltung ist, Fujimori hat nicht so viel angeboten. Aber die anderen haben viel angeboten, aber die Leute wissen genau, dass sie können nicht seine Programm durchführen. Mhm. Und deswegen der weniger Lügner ist der Fujimori. Mhm. Ja, und so weiter. Aber das ist nur, wie gesagt, fast wie eine Spielerei. Ne? Mhm. Was liegt hinten von all diesen Strömungen ist Fujimori und seine Umgebung. Sie sind meistens Technokraten oder Professionellen und Leute, die in jedem Moment können die Unterstützung von einer Fraktion oder für diese Fraktion der großen Bourgeoisie kriegen. Ne? Und sie haben natürlich die Generalen, sie haben teilweise die Kirche. Und dieses Mal ist zum Beispiel die evangelische Kirche ist auch hinter diese Fujimori. Ne? Mhm.
Alle Kandidaten für die Präsidentschaft hatten eins gemeinsam. Sie versprachen einen grundlegenden Wandel der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Situation Perus. Eine wie auch immer geartete Beendigung des Krieges zwischen Armee, Bevölkerung und Guerilla und die Erholung der Wirtschaft von Verschuldung, Abhängigkeit und Kapitalflucht. Das Wort Revolution war nicht mehr nur für die Linke reserviert. Konkrete Programme jedoch lagen so gut wie keine vor. Vargas Llosa präsentierte zwar umfangreiche und zum Teil prosaische Programme und Pläne, was alles passieren werde, aber die Hintertür, wo also alles doch noch ganz anders zu machen, hatte sich immer offen gelassen. Das sogar bis zu dem Extrem, dass er bis vor kurzem sogar noch offen ließ, ob er sich überhaupt der Stichwahl mit Fujimori gegen Fujimori stellen würde. Fujimori dagegen, vom Beruf Agrarökonom, präsentierte erst gar kein Programm, bis auf die Worte Arbeit, Ehrlichkeit und Technologie. Er beantwortete alle Fragen nur vage, weicht aus und gibt Selbstverständlichkeiten von sich, aber kein Programm, kein Versprechen irgendeiner Art. Zu all dem kommt noch eine parlamentarische Linke, die es in der letzten Zeit nicht geschafft hat, den politischen Diskurs zu führen und sich auf einen Nenner zu bringen. Festzuhalten bleibt also, dass es in Peru scheinbar kein voraussagbares Wählerinnenverhalten gibt, zumindest nicht, wie wir es hier kennen. In der Hauptstadt Lima wurde letzten November zum Beispiel ein politisch völlig unerfahrener und unbekannter Besitzer eines privaten Fernsehkanals zum Bürgermeister gewählt. Wen würde es da noch wundern, wenn der Japoncito, der kleine Japaner, wie er auch genannt wird, demnächst Präsident Perus sein wird? Wir und die ganze Welt werden gespannt sein, was für eine Politik er dann letztendlich vertreten wird und ob sich dadurch in Peru wirklich irgendetwas ändern wird.
Gestern Abend fand eine Informationsveranstaltung der Fachgruppe Einzelhandel der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen statt, in der die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel diskutiert wurden. Man beriet sich, welche Schritte nötig sind, die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel nachhaltig zu verbessern, und bei dieser Gelegenheit wurde eine erste Auswertung der vom Fachgruppenvorstand durchgeführten Umfrage präsentiert. Die Umfrage lief unter dem Motto »Wir vom Verkauf«, Freiburg, eine Einkaufsstadt, unsere Arbeitsstadt. Zu der Aktion befragten wir Herrn Vetter von der HBV.
Zueinander zu führen, sie miteinander bekannt zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass betriebsübergreifend Informationen ausgetauscht werden. Und der zweite Schwerpunkt der Aktion liegt darin, in einem zweiten Schritt dann die Belegschaften stärker miteinander bekannt zu machen. Unsere gewerkschaftliche Zielsetzung ist dabei die, dass wir der Auffassung sind, dass bestimmte Arbeitszeitfragen nur geregelt werden können, wenn wir die Konkurrenzmechanismen unterlaufen können. Das heißt, wenn alle Betriebsräte gemeinsam handeln, schert einer aus, dann hat es sofort Rückwirkungen auf die anderen, wie die Auseinandersetzung um den Dienstleistungsabend ja gezeigt hat. Ja. Und wir wollen mit dieser
Wer etwas verbessern will, der muss erst einmal wissen, wo der Schuh drückt, und deshalb verteilte die Freiburger HBV rund 2500 Fragebögen an Arbeitnehmer und Nehmerinnen im Handel. Die Resonanz der Aktion ist beachtlich. Fast die Hälfte der Fragebögen sind ausgefüllt zurückgeschickt worden. Viele, auch der bis jetzt nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer, gaben auch ihre Adressen an, um in Zukunft weitere Aktionen mitzuplanen. Das Ergebnis der Umfrage sieht nun wie folgt aus. 8% der Arbeitnehmer und Nehmerinnen sind mit ihren persönlichen Arbeitsbedingungen sehr unzufrieden. Nur 3,3% schätzen sie sehr gut ein. Auf die Frage, welche Verbesserung der Arbeitsbedingungen am wichtigsten sei, stand die Forderung nach mehr Lohn klar an erster Stelle. 78% sprachen sich für mehr Lohn bzw. Gehalt aus, gefolgt von 58%, die sich weniger Stress wünschten. Nur 22% der befragten Arbeitnehmer und Nehmerinnen im Verkauf sprachen sich für eine kürzere Arbeitszeit aus. Ihr seht, Mehrfachnennungen waren möglich und nach der Forderung nach mehr Urlaub an dritter Stelle. Im Durchschnitt gaben die Befragten an, dass sie 10 bis 12 Stunden an einem Arbeitstag von zu Hause weg seien. Und was die Überstunden angeht, so gaben nur 10% an, nie Überstunden machen zu müssen. 74% hingegen gaben an, selten, 10% gaben an, häufig Überstunden machen zu müssen und 3% immer. Und besonders die sogenannten Aufräumarbeiten, Kasse abrechnen etc. werden in der Regel den Verkäuferinnen nicht vergütet. Die Ladenschlusszeit wird mit der Arbeitszeit meist gleichgesetzt, der Rest fällt stillschweigend unter den Tisch. Dieses Jahr hat erstmals der Betriebsrat des Kaufhofs zumindest durchgesetzt, dass die Beschäftigten alle 20 Tage einen freien Tag erhalten. In den meisten Fällen werden die Überstunden durch Freizeit vergütet. Bei 79% der Fälle ist das der Fall. 14% der Befragten gaben an, Geld zu erhalten, rund 4% bekommen überhaupt nichts. Und bis jetzt ergab sich bei der Umfrage, dass die Hauptpunkte der Kritik seitens der Arbeitnehmer bei der schlechten Bezahlung und vor allem auch bei der gesundheitlichen Belastung am Arbeitsplatz liegen. 57% der Befragten gaben an, unter Rückenschmerzen zu leiden, die sie auf ihre Tätigkeit zurückführten. 59% klagten über Beinschmerzen, 45% der Befragten machen Nervosität und Reizbarkeit zu schaffen und 20% gaben Schlafstörungen aufgrund der Arbeitssituation an. Herr Vetter von der HBV gab an, dass diese gesundheitliche Belastung, die bis jetzt eigentlich immer vernachlässigt wurde, nun ein Hauptschwerpunkt der Betriebsratsarbeit werden soll.
So eigentlich erreichen, dass wir so in der Innenstadt alle Arbeitnehmer in den betriebsratsfähigen Betrieben und dann später auch in den kleinen Betrieben zusammenführen können. Das geht erstmal dahin, dass wir mit den Betriebsräten zusammen überprüfen bei den Arbeitsabläufen, die gestern auch nochmal im Gespräch geschildert wurden, was kann da an Vereinfachung eintreten, also wo sehr schwere Lasten gehoben werden müssen, wo Ungefüge, Rollwägen durch die Gänge gezerrt werden müssen, ähnliches mehr, was kann da einfach mit einfachen Mitteln beseitigt werden. Und der zweite Punkt ist, ob wir nicht eine Diskussion beginnen müssen, dass bestimmte Tätigkeiten einfach nicht zumutbar sind. Es handelt sich bei den Beschäftigten überwiegend um Frauen. Und meines Erachtens werden die Frauen deswegen auch für Lagerarbeiten zunehmend eingesetzt, weil man zu den Löhnen gar keine Lagerarbeit in Freiburg kriegt. Da wird das auf die Verkäuferinnen so nach und nach mit abgedrückt. Mhm. Das kam auch gestern in der Diskussion raus, dass einige sich mehr als Lagerarbeiterinnen empfinden, als denn als Verkäufer.
Was die Ladenöffnungszeiten betrifft, so haben die Freiburger Betriebsräte bis jetzt den Erfolg gehabt, dass der lange Donnerstag praktisch nur in der Freiburger Innenstadt existiert, außer beim Wertkauf und beim Massa, und auch dort nur bis 20 Uhr, nicht wie in allen anderen Städten, wo die Geschäfte erst um 20.30 Uhr dicht machen. Dies wurde durch das Zusammenwirken der Arbeitskreise der Betriebsräte erreicht, die sich untereinander verständigt haben, dass sie keiner anderen Regelung zustimmen werden.
Ist so, dass die 20-Uhr-Regelung unbefristet abgeschlossen ist. Das heißt, die kann gekündigt werden mit 3 Monate Kündigungsfrist in allen Betrieben gleichzeitig. Und wir wollen jetzt erstmal die Erfahrung abwarten der Sommermonate, ob sich daraus ein weiterer Ansatzpunkt ergibt.
Hinter 20 Uhr wird sich die Gewerkschaft nicht mehr zurückdrängen lassen. Sie bemühen sich nun, 19.30 Uhr für den Donnerstag zu erreichen. Dass die Freiburger Arbeitnehmer in der Innenstadt nun donnerstags nur bis 8 Uhr arbeiten müssen, hing jedoch nicht den etwa besonders arbeitnehmerfreundlichen Arbeitgebern, wie man ja vermuten könnte, hing nicht mit ihnen zusammen, sondern von der Zusammenarbeit der Betriebsräte und der Gewerkschaft, deren Strategie sich von der in anderen Orten unterschied. Denn im vergangenen Jahr, als der Dienstleistungsabend eingeführt wurde, war unter dem Konkurrenzkampf der verschiedenen Städte auch recht schnell, was unter dem Konkurrenzkampf der verschiedenen Städte auch recht schnell geschah, verabredet worden, dass sich die Freiburger Betriebe auf eine gemeinsame Regelung, die zunächst bis zum 28. Februar befristet wurde, mit Öffnungszeiten bis 20.20 Uhr einigte. Aufgrund der Forderung der Betriebsräte waren die Arbeitgeber dann gezwungen, die Öffnungszeiten noch mehr zu drosseln, wenn sie nicht riskieren wollten, dass die Betriebe erst einmal dicht machen müssten, bis die Einigungsstelle die Uneinigkeiten zwischen Arbeitgeber und Belegschaft entschieden hätte. Zu dem Druck seitens der Betriebsräte kam noch dazu, dass der Umsatz zwischen 8 und 8:30 rapide zurückgegangen ist. Da in anderen Städten die Betriebsvereinbarungen meist bis Ende des Jahres schon festgelegt sind und die Arbeitnehmer sich bekanntlich nach dem Weihnachtsgeschäft nicht in größter Kampfstimmung befinden, hat Freiburg also bis jetzt bessere Voraussetzungen gegen die Verlängerung der Ladenschlussgesetze erreicht. Der Schwerpunkt wird in Freiburg nun also bei der Drosselung der gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz und bei der Lohnpolitik liegen. Und in dieser Frage sieht es im Vergleich zu anderen Orten in Freiburg nicht besonders gut aus. Dazu abschließend noch einmal Herr Vetter von der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung.
Ja. Der zweite Punkt der Umfrage, der gestern sehr interessant war, war die Einkommenssituation. Und zwar wegen einem Freiburg-spezifischen Aspekt, insbesondere die hohe Mietbelastung wurde gestern vorgetragen. Das haben wir an den anderen Orten hier in Südbaden in der Form nicht. Die Bezahlung ist überall unzureichend, das wissen wir, das ist ja eines unserer Probleme, dass wir noch nicht genügend Kampfkraft entwickelt haben, um das so in die Höhe zu drücken. Aber im Augenblick wird sehr stark diskutiert unter dem Gesichtspunkt, dass man die Miete nicht mehr bezahlen können. Und das ist eine Diskussion, die wir in Südbaden im Augenblick nur in Freiburg haben. Und es wird Veranlassung sein, dass wir die Mitglieder der Tarifkommission, die aus Südbaden kommen, zu einer Sondersitzung einladen, damit wir das mal weiter aufarbeiten und aufbereiten. Es gab gestern Rechenbeispiele, danach können die von ihrem Einkommen nicht mehr leben.
Na, also der Widerstand.
Vier Jahre nach Tschernobyl hat sich die Atomwirtschaft von dem Imageverlust wieder gut erholt und spaltet weiter die strahlenden Atome. Die Erholung der verseuchten Menschen und der verstrahlten Landschaft wird bekanntlich noch etwas Zeit brauchen. Deutliches Zeichen der Aktivitäten der Atomwirtschaft sind die Atomtransporte quer durchs Land. An den grundsätzlichen Problemen der Atomenergie hat sich nämlich nach wie vor nichts geändert. Die Entsorgung des immer weiter anwachsenden Atommüllbergs ist noch nicht geklärt. Zwischenlager bzw. Vertrauen auf die ungeahnten technischen Möglichkeiten im französischen La Hague bzw. dem britischen Sellafield heißt die Lösung der deutschen Atomindustrie. Ein überall zu beobachtender Nebeneffekt dieser gar nicht sorgenfreien Entsorgung sind die Atommülltransporte durch die BRD und ganz Europa. Im Rahmen der Veranstaltungswochen des Wiel Infozentrums sprach ich heute Nachmittag mit Jochen Stey von der Initiative gegen den Atomtod aus Mannheim sowie im Rahmen dieser Veranstaltungswochen des Wiel Infozentrums sprechen heute Abend Jochen Stey von der Initiative gegen den Atomtod aus Mannheim sowie ein Vertreter einer Anti-AKW-Initiative aus Tübingen über die Gefahren der Atomtransporte und den Widerstand gegen diese Transporte. Kurz vor dieser Sendung, nämlich heute Nachmittag, führte ich mit Jochen Stey noch ein Telefongespräch zu dem Thema der heutigen Veranstaltung.
Vielleicht nochmal sagen, was zu der Brisanz der Atomtransporte, die hier durch die Bundesrepublik rollen, wo die Gefahren liegen und warum du es wichtig findest, dagegen Widerstand zu leisten.
Ja, das eine, es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Transporte. Die Versorgung der Kraftwerke mit Brennelementen. Am gefährlichsten sind sicher die Transporte mit abgebrannten Brennelementen von der Strahlung her. Und das ist auch unser Schwerpunktthema, die Transporte abgebrannter Brennelemente, die hauptsächlich nach Frankreich zur Wiederaufarbeitungsanlage nach La Hague gehen. Es ist so, die Gefahren dabei liegen einmal natürlich für die Bevölkerung, wenn ein Unfall passiert, wenn ein Transportbehälter undicht wird. Und es gibt aber ständige Gefahren auch für die Eisenbahner, also das sind Bahntransporter, und für die Eisenbahner, die einer Strahlung ausgesetzt sind, weil diese Behälter halten nicht alle Strahlung ab. Und es ist für uns einfach ein Thema, die Transporte, deshalb auch, weil davon eigentlich wirklich jeder betroffen ist, weil eben die Atomkraftwerke, das kann man dann vielleicht doch vergessen, weil sie ein Stück wegstehen, aber eben durch jede Straße oder über jedes Bahngleis kann so ein Transport rollen. Und dadurch kommt auch immer wieder eine Betroffenheit zustande bei den Leuten. Und das ist dann auch ein guter Ansatzpunkt, um zu erklären, was es noch für Risiken gibt. Mhm. Ganz wichtig dabei ist, dass die Transporte deutlich machen, dass es eigentlich eine Entsorgung des Atommülls nicht gibt. Man merkt dabei, der Müll wird hin und her gefahren und keiner weiß eigentlich, wohin damit.
Mhm. Das ist also nicht nur dann eine Gefahr, wenn mal was Außergewöhnliches passiert, ein Unfall, sondern auch eine ständige Gefahr, zumindest für die Leute, die damit arbeiten, nicht?
Ja, es gibt eine Studie im Auftrag der Gewerkschaft der Eisenbahner, die aussagt, dass Rangierarbeiter, die mit solchen Waggons beschäftigt sind, einer ähnlichen Strahlenbelastung ausgesetzt sind wie Arbeiter im heißen Bereich von Atomkraftwerken. Mhm. Und dazu kommt, dass da keine Strahlenkontrolle stattfindet. Das heißt, im Atomkraftwerk, wenn einer seine Dosis weg hat, dann wird er halt ausgetauscht, aber das ist die Möglichkeit, haben die Eisenbahner nicht.
Und das müssen ganz normale Eisenbahner ausführen, die vorher auch nicht informiert werden über die Gefahren?
Ja klar, ganz normale Rangierarbeiter.
Spielt bei eurem Widerstand dagegen auch die Überlegung eine Rolle, dass diese Atomtransporte ja auch praktisch sowas wie die Adern der Atomwirtschaft sind? Also wenn ihr da praktisch eingreift, dann könnt ihr damit ja auch in den ganzen Atommechanismus eingreifen. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, so ein Atomkraftwerk ist natürlich gut gesichert, da ist nicht viel zu machen. Aber also es gibt jetzt auch einen ganz aktuellen Punkt in die Richtung. Es ist vor kurzem eine Gerichtsentscheidung getroffen worden, dass jetzt in Gorleben abgebrannte Brennelemente dort im Zwischenlager eingelagert werden können. Und die müssen natürlich jetzt aus irgendeinem Atomkraftwerk der Republik dorthin gekarrt werden. Und das ist natürlich jetzt für alle Initiativen eine gute Möglichkeit, da einzugreifen, ne? Und das auch versuchen zu verhindern, diese Transporte. Ne? Und das führt dann dazu, dass die Lager in den Kraftwerken für den Atommüll einfach immer voller werden. Und irgendwann, wenn es uns gelingen sollte, das zu verhindern, dann kann das Kraftwerk nicht weiter betrieben werden, weil kein Platz mehr da ist für den Müll.
Ja.
Das ist natürlich so die Perspektive, die uns, also oder unsere Utopie irgendwo. Ja.
Soweit also erstmal zu den Gefahren, die von den Atomtransporten ausgehen. Befragt nach den Widerstandsaktionen gegen diese Atomtransporte, nannte Jochen Blockaden. Und zum Erfolg dieser Blockaden sagte mir Jochen Folgendes.
Na, es ist sicher erstmal so, dass die meisten Blockaden einfach Öffentlichkeit herstellen sollen. Aber gerade das, was ich erwähnt habe, was dieses Jahr in Krümmel gelungen ist bei Hamburg, dort ist die Eisenbahnschiene vom Kraftwerk weg in einem so miserablen Zustand gewesen, dass durch die Blockade die Transporte wirklich verhindert wurden zuerst und diese Schiene neu, also überholt werden musste und erst dann einige Wochen später die Transporte wieder laufen konnten. Und es gab ja vor 2 Jahren ein Beispiel, dass in der Stadt Lübeck durch Blockaden so viel Widerstandspotenzial dann auch da war, dass Tausende auf die Straßen gegangen sind, dass seither durch Lübeck keine Atomtransporte mehr rollen.
Aha. Also die Stadt Lübeck, wird ihr denn überhaupt darüber informiert, ob da Atomtransporte langlaufen?
Es ist normal so, dass Städte und Gemeinden dann informiert werden, wenn über die Straßen was rollt, aber die hochradioaktiven Sachen normalerweise von der Bundesbahn transportiert werden und das sozusagen exterritoriales Gebiet ist, werden die Städte da nicht informiert, obwohl sie zuständig sind für den Katastrophenschutz. Und das ist auch ein großes Problem.
Also das Problem würde dann auch in Lübeck noch sein, dass die Stadt unter Umständen gar nicht weiß, was durch ihr Gebiet geht.
Doch, weil in Lübeck waren es, dass dadurch, dass eine Hafenstadt ist und das alles über den Hafen umgeschlagen wurde, war die Stadt da immer informiert.
Ah ja, dann ist das aufgrund der geografischen Lage dann ein bisschen günstiger als hier in Freiburg. Weil hier wird das immer gesagt, dass die Stadt ja gar nicht wissen kann, wann das wird. Gut.
Ja, also die angesprochene Veranstaltung findet heute Abend statt. Und zwar geht es da um Atomtransporte und Blockadeaktionen am AKW Neckar-Westheim. Also ihr habt es eben ja auch schon gehört. Diese Veranstaltung findet heute Abend um 20 Uhr statt in der Gaststätte Frohe Einkehr in der Lehenerstraße 19 in Freiburg. Und die beiden Blockadeteilnehmer werden einen DIA-Vortrag über verschiedene Aktionen gegen die Atomtransporte halten. So, wo wir gerade beim Thema Tschernobyl sind, eben erreichte uns gerade nochmal eine Mitteilung von der Initiative Eltern gegen die atomare Bedrohung. Die haben morgen am Tschernobyl-Tag, da jährt sich das ja wieder, das Unglück dort in, also dieser GAU dort in Tschernobyl. Die führen also morgen einen Stand in der Innenstadt durch, und zwar in der Passage, die dort zum Münsterplatz führt, am Kaufhaus Schneider. Und zwar morgen zwischen 3:30 und 7:00 werden sie diesen Informationsstand durchführen. Regierungsübergabe in Nicaragua. Heute findet im Nationalstadion von Nicaragua, in der Hauptstadt Managua, die Zeremonie der Regierungsübergabe statt. Die sandinistische Regierung unter Daniel Ortega übergibt die Macht an das rechte Parteienbündnis UNO unter der neuen Regierungschefin Violeta Chamorro. Es ist das erste Mal in der Geschichte Nicaraguas, dass ein friedlicher Machtwechsel stattfindet. Ob dieser Wechsel allerdings friedlich bleibt, ist noch gar nicht sicher. Denn Hauptstreitpunkt in den Verhandlungen vor der Regierungsübergabe war der Bestand des sandinistischen Heeres. Nach 10 Verhandlungen versprach die UNO, den Bestand des Heeres und dessen Führung zu garantieren. Bei der Resistencia Nacional, besser bekannt unter der Bezeichnung Contra, stieß diese Zusage auf wenig Gegenliebe. Sie muss ihre Waffen nämlich bis zum kommenden Juni abgeben, wenn sie sich nicht in die Illegalität begeben wolle, wie es der UNO Unterhändler Lacayo formulierte. Ob diese Formulierung tatsächlich eine Drohung an die Contra darstellt, ihr mörderisches Tun einzustellen, wird sich demnächst zeigen müssen. Im Info hier und in Radio International werden wir sicherlich noch weiter über die Ereignisse in Nicaragua berichten. Wo wir jetzt gerade bei Nicaragua sind, noch ein Veranstaltungshinweis bzw. eine Abkündigung einer Veranstaltung. Und zwar die für kommenden Sonntag, den 29.04. angekündigte Veranstaltung im Infoladen in Freiburg zu Nicaragua nach der Wahl und Übergabe der Regierung an Violeta Chamorro wird nicht stattfinden. Sie wird voraussichtlich um 2 oder 3 Wochen verschoben auf den 2. oder 3. Sonntag im Mai, weil dann auch eine Frau, die die letzten Monate in Nicaragua war, anwesend sein wird und berichten kann. Also diese Veranstaltung jetzt am Samstag im Infoladen wird also verschoben und findet erstmal nicht statt. So, und jetzt gegen Ende der Sendung kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Gleich zu Anfang hier ein längerer mit einer Vorgeschichte. Und zwar, also 1988 verlautete von der Landesregierung Baden-Württemberg, dass sie ihre Beteiligung an den Personalkosten der Kindergärten nicht mehr zahlen bzw. kürzen wollte. Daraufhin änderten die Kommunen ihre Richtlinien zum Kindergartengesetz, das heißt, die geplanten Kürzungen sollten in die Praxis umgesetzt werden. Gegen diese Kürzung gründete sich in Freiburg damals eine Initiative, der Arbeitskreis Eltern und Erzieher. Nicht zuletzt aufgrund der Aktivitäten dieser Initiative wurden die geplanten Kürzungen wieder zurückgenommen. Im Moment gibt es in Freiburg aber wieder Probleme für Eltern, die ihre Kinder in einen Kindergarten schicken wollen. In vielen Stadtteilen Freiburg, so zum Beispiel im Stühlinger, in der Viere oder Weingarten, ist nur schwer, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Oft werden Kinder erst mit 4 Jahren aufgenommen. Neben den Kindergartenplätzen fehlen natürlich auch Plätze in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Außerdem ist die fachliche Betreuung der Kinder nicht immer sichergestellt. Erzieher oder Erzieherin ist inzwischen wegen der gar nicht so günstigen Arbeitsbedingungen zu einem unattraktiven Beruf geworden. Wie akut die Probleme mit den Kindergärten zurzeit sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Stadt gibt in einem Bericht aus dem letzten Jahr zwar an, dass mehrere 100 Kindergartenplätze fehlen, glaubt aber gleichzeitig, dass sich dieses Problem in den nächsten Jahren lösen wird. Ob das die Eltern und Kinder im Moment tröstet, ist natürlich fraglich. Um über diese und andere Probleme mit und in Kindergärten einmal zu reden und um entsprechende Aktivitäten zu planen, lädt der Arbeitskreis Eltern und Erzieher alle interessierten Eltern heute Abend zu einem Treffen ein. Dieses Treffen findet statt in der Erwachsenenbegegnungsstätte in Weingarten in der Sulzburger Straße 18 in Freiburg. Beginn dieser Veranstaltung, dieses Treffens, ist um 20 Uhr.
Heute Abend findet in Mülheim im Bürgerhaus ein Theaterstück zum Thema Sexualität und AIDS statt. Dreck am Stecken ist der Titel. Das ist eine Theaterproduktion von Rainer Strahl aus Berlin. Und das findet heute um 8 Uhr, wie gesagt, im Bürgerhaus Mülheim statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Mark, für Jugendliche, was immer das heißen soll, 5 Mark. Veranstalter ist der Co-Kreis Jugendzentren, dann Spark und die AIDS-Hilfe.
Ja, dann ein weiterer Hinweis, und zwar wieder zu einem internationalen Thema. Und zwar ein Kurdistan-Symposium findet vom 27. bis 29. April in Lausanne in der Schweiz statt. Und zwar dort im Palais de Beaulieu. In Lausanne findet das statt, deshalb, weil dort 1923 die Verträge von Sèvres, die die Selbstbestimmung und nationale Souveränität des kurdischen Volkes garantierten, rückgängig gemacht wurden. Also vom 27. bis 29. April in Lausanne im Palais de Beaulieu.
Dann gibt es heute wieder einen Vortrag in der Veranstaltungsreihe Deutsche Werte. Und zwar ist der Titel Auslese und Ausmerze. Und es geht um Bevölkerungspolitik und Gentechnologie mit anschließender Diskussion. Und veranstaltet wird es von der Antifa-Gruppe in Freiburg. Stattfinden tut der Vortrag in der Urachstraße 40 und es beginnt um 8:30 Uhr, 20.30 Uhr.
Am 30.04. ist wieder Walpurgisnacht. Da rufen wir zur Frauendemo auf, ab 21 Uhr am Bertelsbrunnen. Um 19 Uhr ist Treffen im Infocafé im Greta-Gelände und anschließend Fest.
Ja, und dann habe ich hier noch einen Veranstaltungshinweis für morgen. Und zwar aus antifaschistischen Kreisen. Und zwar haben die uns mitgeteilt, dass sie sich morgen, also am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Akropolis, also in diesem Restaurant, in der Wanner-Ecke Klarastraße im Stühlinger in Freiburg treffen. Und zwar soll dort ein antifaschistischer Block für die Demonstration am 1. Mai vorbereitet werden. Also dieser Koordinationstreff findet morgen dort in der Akropolis um 20.30 Uhr statt. Als Thema wurde uns hier noch genannt, also die Route ab Seepark und Redebeiträge auf der Veranstaltung sollen nochmal besprochen werden. Also morgen 20.30 Uhr in Akropolis. Ja, ich glaube, jetzt haben wir noch was Kulturelles. Und zwar findet heute Abend eine Kinovorführung statt. Klar, es finden ja mehrere statt, aber das ist eine im kommunalen Kino in der Urachstraße im alten Wiehrebahnhof. Und zwar wird heute dort um 21 Uhr, ich sehe gerade, das kann nicht stimmen, das ist ein Versehen, ich muss so gucken, ah ja, hier haben wir es. Also dort findet heute um 21 Uhr zu der Reihe Frankreich Kolonialismus Man No Run statt. Dieser Film wird im Original mit Untertiteln gezeigt. So, haben wir noch mehr Veranstaltungshinweise? Das waren ja eine ganze Reihe. Nee. Nee, ich sehe, haben wir nicht. Nee. Damit sind wir jetzt leicht überzogen. Wir haben ja auch verspätet angefangen am Ende der Sendung. Ja, und das war das Info für den heutigen Tag.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.